Einkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab moderiere ich unseren Podcast. Hey Yannick.
Grüß dich Alex. Heute haben wir nicht nur Hightech im Einkauf, sondern auch Hightech im Maschinenbau auf dem Programm. Unser heutiger Gast, Jan Kistner, ist Head of Corporate Purchasing bei Trumpf und navigiert den Einkauf des Maschinenbauers durch wirtschaftlich herausfordernde Zeiten mit einer klaren Strategie und innovativen Ansätzen. Wir sprechen über die wirtschaftliche Lage in Deutschland, den Einkauf bei Trumpf, was es mit Purchase Next auf sich hat und wie der indirekte Einkauf des Konzerns in drei zentralen Hubs gebündelt wurde. Außerdem geht es um die Frage, wie kommuniziere ich bei Krisen mit meinen Stakeholdern und Lieferanten? Klingt spannend? Ist es auch. Also zurücklehnen oder Notizblock zücken, denn heute gibt es wieder Einblicke in den Einkauf eines Global Players. Herzlich willkommen, Herr Kistner.
Ja, hallo, freue mich dabei zu sein. Für mich das erste Mal Podcast, von daher Premiere. Aber bin sehr gespannt auf das Format und den Austausch und ein bisschen was zu Trumpf und dem Einkauf bei Trumpf sagen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Herr Kistner, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir entschuldigen uns, falls es ja heute etwas schwäbelt, da wir alle drei aus dem Ländle kommen. Genau. Dann starten wir jetzt auch direkt rein mit unseren Quickfire-Fragen. Herr Kistner, Maultaschen oder Spätzle? Was kommt bei Ihnen häufig auf den Teller?
Sehr gerne Maultaschen und vor allen Dingen gerne die Trumpf-Maultaschen. Wir haben nämlich eine sehr gute Kantine und wir machen dort die Maultaschen selbst. Hat man auch als Mitarbeiter zumindest in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, den Workshop selber Maultaschen zu machen. Und die sind wirklich sehr, sehr gut und auch meine Lieblingsmaultaschen, muss ich sehr klar sagen.
Sehr gut. Stark. Dann könnte man ja fast neidisch werden. Ja. Aber nächste Frage. Ja. Sie stehen vor einer wichtigen Verhandlung. Pokerface oder offene Karten? Welche Strategie liegt Ihnen mehr?
Also eigentlich offene Karten. Aber es hängt immer vom Gegenüber ab. Ja? Also muss ich ein Stück weit auf die Situation einstellen. Und manchmal gibt es Lieferanten, da ist auch gut, mit Pokerface in die Verhandlung zu gehen. Das kann durchaus auch erfolgsversprechend sein. Aber grundsätzlich vom Stil her immer eher offene Karten.
Mhm. Spannend.
Okay, dann zu guter Letzt. Digitale versus analoge Welt. Handschriftlicher Einkaufszettel oder Einkaufs-App? Wie planen Sie Ihren privaten Wocheneinkauf?
Tatsächlich über mein Telefon, über die Notizen und schreibe mir vorher mal auf, beziehungsweise lasse mir dann von meiner Frau gern schicken, weil ich meistens samstags den Wochenendeinkauf mache, über WhatsApp, was wir alles brauchen, kopiere es mir in die Notizen und dann kann ich es wunderbar abhaken im Supermarkt.
Ja, prima. Nee, vielen Dank für die Einblicke. Ja, dann wird man jetzt auch thematisch eintauchen. Herr Kistner, wie nehmen Sie denn die aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland wahr und wie stellt sich die Situation für Trumpf dar?
Ja, also die wirtschaftliche Lage in Deutschland, muss man nur die Zeitung aufschlagen, ist schon sehr angespannt. Die Konjunkturkrise, die sieht man in vielen Bereichen und da ist natürlich auch der Maschinenbau besonders betroffen. Wir befinden uns einfach in unsicheren Zeiten. Wie gesagt, jeden Tag irgendwelche neuen Meldungen. Und was man schon sagen muss, Prognosen werden aktuell schwieriger. Ja, also früher war das schon so, dass wir relativ gut zuverlässig voraussagen konnten, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt. Und bei Trumpf war es eigentlich immer so, 2 bis 3 Jahre hoch und dann kam eine Krise, dann ging es bergab, aber es ging dann auch wieder schnell bergauf. Ja, und das gilt eigentlich so nicht mehr. Ja, also wir haben jetzt schon seit November 22, also schon sehr lang, eigentlich eine Stagnation im Auftragseingang. Wir sagen zwar, wir haben die Talsohle oder sagen das nicht nur, wir sehen das, dass wir die Talsohle erreicht haben. Das ist schon gut. Aber diese lange Zeit, das gab es eigentlich so noch nie. Ja, und das ist für uns schon neu. Dennoch müssen wir natürlich sagen, wir sind ein sehr gut diversifiziertes Unternehmen. Ja, was in solchen Zeiten in jedem Fall natürlich ein Vorteil ist. Ja, also wir sehen große Herausforderungen, einfach schwache Weltkonjunktur, geopolitische Unsicherheiten, aber wir als Unternehmen sind definitiv stabil. Und es liegt auch daran, weil wir das relativ früh erkannt haben und dann natürlich auch unser Krisenschutzschild, COIR, initiiert haben. Koja kommt von dem Beruf des Deichbauers. Das ist ein Programm, mit dem wir quasi um das Unternehmen herum einen Deich bauen, um uns zu schützen vor Krisen. Und wichtig, wenn man sich so ein bisschen mit Krisenforschung beschäftigt, ist eigentlich immer, wenn man eine Krise hat, dass man konsequent handelt und nicht zu lange zögert. Und das hilft uns. Wir haben das 2019 schon mal gemacht, in der letzten Konjunkturkrise, und machen das auch jetzt wieder. Und das hilft uns einfach konsequent dann natürlich Maßnahmen zu ergreifen, die das Ergebnis verbessern, Kosten senken und natürlich auch den Auftragseingang ankurbeln. Und das machen wir und es hilft uns, durch diese Phase zu fahren.
Okay, ja, vielen Dank.
Ja, total spannend. Aber um mal nochmal konkreter auf Sie zurückzukommen, können Sie uns mal einen kurzen Überblick über Ihre Rolle bei Trumpf und auch die Einkaufsorganisation bei Trumpf geben?
Mhm. Also ich bin tatsächlich schon lange dabei im Einkauf, seit 2008, also immer Trumpf und immer bin tatsächlich mit der Diplomarbeit eingestiegen und habe den Einkauf sozusagen von der Pike auf gelernt, was wichtig war und mir auch geholfen hat. Habe auch im Ausland gearbeitet, war ein Jahr in England für Trumpf tätig und 3 Jahre in China, habe dann ein Einkaufsbüro aufgebaut. Und das war einfach wichtig, um den Einkauf in der Breite kennenzulernen, auch nicht Produktionsmaterialeinkauf tätig und natürlich auch immer nah am Management und habe so auch gelernt, wie tickt eigentlich unser Vorstand und was muss man da beachten. Und der Einkauf von Trumpf ist wirklich ein globaler Einkauf. Wir sind in 15 Ländern aktiv, also immer dort, wo wir unsere Werke haben, sind 22 Werke weltweit. Und überall, wo wir ein Werk haben, haben wir auch einen Einkauf. Und das ist weltweit verteilt. Also klar stark in Europa, in Deutschland, aber auch mehr in Osteuropa, inzwischen auch in Asien und natürlich Amerika. Und das hilft uns wirklich zu verstehen, wie die Märkte ticken, weil natürlich diese ganzen Beschaffungsmärkte sind für uns wichtig. Und wir haben Leute vor Ort, die in diesen Märkten arbeiten. Vielleicht zur Größe vom Einkauf. Wir haben ein globales Einkaufsvolumen von rund 3 Milliarden Euro. Man kann sich grob merken, 2 Milliarden für Produktionsmaterial, 1 Milliarde für Nicht-Produktionsmaterial und sind weltweit 220 Mitarbeiter, die eben in dem Einkaufsnetzwerk arbeiten. Und von der Struktur vielleicht noch kurz. Wir haben natürlich die lokalen Einkaufsgesellschaften, habe ich schon gesagt, für die Geschäftsbereiche Werkzeugmaschinen, Lasertechnik, EOV, können wir vielleicht noch nachher kurz drauf eingehen, sehr spannendes Geschäftsfeld und die Elektronik und dann natürlich das Ersatzteilgeschäft und dann haben wir hier im Ditzinger Headquarter unser globales Warengruppenmanagement-Team, zuständig für die strategische Ausrichtung vom Produktionsmaterialeinkauf, dann den globalen indirekten Einkauf, organisiert in 3 Hubs und wir haben den klassischen Zentralbereich, zuständig für Einkaufscontrolling, die ganzen Einkaufsprozesse, Strategie, immer mehr auch Nachhaltigkeit natürlich und das Cost Engineering. Und so sind wir aufgestellt und glaube ich, wir spielen die Welt ganz gut.
Ja, das klingt danach. Wie funktioniert das? Also wir haben jetzt einen Einblick in wie vielen Ländern der Einkauf von Ihnen verortet ist, wie viele Mitarbeiter Sie im Einkauf auch haben und die verschiedenen Bereiche. Wie kriegen Sie das hin, das dann alles zu bündeln? Wo ist da die Herausforderung?
Ja, also eine globale Organisation oder das Leben im Netzwerk ist nicht nur einfach, ja. Also es ist schon auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, durch unser Warengruppenmanagement schaffen wir eine sehr gute Brücke zwischen die Standorte. Sowohl im indirekten als auch im Produktionsmaterialeinkauf sind die Warengruppenmanager genau immer die Schnittstelle zwischen den Standorten, die je Warengruppe quasi versuchen, die Brücken zu bauen oder und so arbeiten wir eigentlich in der Matrixstruktur. Ja. Okay. Die Einkaufsleiter berichten alle an mich global. Das heißt, ich habe natürlich auch den direkten Zugriff auf die Standorte. Und so versuchen wir dann zusätzlich noch mit dem Zentralbereich, der über die Prozesse, IT-Tools und auch das Cost Engineering einfach über verschiedene Ebenen anzudocken. Wir haben auch verschiedene Treffen im Einkauf. Das heißt, immer 4-mal im Jahr findet unsere globale Einkaufsleitersitzung statt, in der wir wirklich uns physisch auch treffen, um über die Strategie und die Ausrichtung zu sprechen. Das hilft uns einfach, diesen globalen Verbund von 220 Einkäufern global zu steuern. Was ich verstärkt auch mache jetzt seit Juli, ist sogenannte Town Halls, virtuell, wo ich dann auch immer wieder als Plattform nütze, um über neueste Entwicklungen zu sprechen und ein Format zu haben, um mit den Kolleginnen und Kollegen anzudocken. Und ich versuche natürlich auch vor Ort präsent zu sein. Wobei wir natürlich in der aktuellen Phase Reisekosten runterfahren. Das heißt, auch das mache ich mit gutem Vorbild dann mit. Mhm. Aber grundsätzlich ist natürlich die Präsenz für uns sehr, sehr wichtig, auch in den Standorten.
Ja. Das glaube ich. Das ist bei uns auch nicht anders. Wir hatten ja im Vorgespräch auch über dieses Thema Purchase Next gesprochen. Können Sie hierzu mal noch ein bisschen was erzählen?
Sehr gerne. Ja, das heißt ganz korrekt Purchasing Next.
Entschuldigen Sie.
Ist im Prinzip uns alles gut, unser Transformationsprogramm. Wir haben bereits 2014 eine erste Transformation im Einkauf durchlaufen. Hieß damals Purchasing Excellence und haben damals schon den Einkauf versucht weiterzuentwickeln, vor allen Dingen das Warengruppenmanagement-Team schon mal eine erste Stufe sozusagen rausgebildet. Und mit Purchasing Next war es uns jetzt wichtig, den Einkauf auf eine nächste Stufe zu heben. Es waren verschiedene Konzepte, die wir dabei durchgeführt haben, um den Einkauf eben strategisch weiterzuentwickeln. Und das Wichtigste war eigentlich, das globale Warengruppenmanagement wirklich rauszuziehen aus der Einkaufsorganisation. Das heißt, die Warengruppenmanager sind wirklich Teil einer eigenen Organisation, auch wenn sie physisch noch in den Standorten sitzen. Aber sie haben im Prinzip die Freiheit, strategisch zu arbeiten. Ja, das war die wichtigste Änderung. Wir haben auch neue Rollen geschaffen. Also es gibt neben den Warengruppenmanagern zum Beispiel die Category Buyer. Das sind die strategischen Kolleginnen und Kollegen verteilt auf der Welt. Und der Category Manager arbeitet mit seinen Category Buyern an der Warengruppenstrategie und vor allen Dingen der Umsetzung der Warengruppenstrategie. Mhm. Dann haben wir die Value Stream Buyer, die vor allen Dingen den Fokus haben auf den Wertstrom, also wie fließt das Material vom Lieferant zu uns und natürlich auch Einkaufsverhandlungen durchführen. So haben wir den Einkauf einfach strategisch auf ein neues Level gehoben und versucht nochmal Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ja? Also ja, die strategischen Themen voranzutreiben und sind damit, glaube ich, in Summe sehr gut unterwegs.
Okay. Gibt es da auch erste messbare Effekte, Erfolge, die Sie da haben, die Sie da sehen?
Ja, also wir haben natürlich Einsparerfolge, die wir sehen. Das hilft uns einfach, wenn wir global besser zusammenarbeiten und global verhandeln, holen wir einfach mehr für die Gruppe raus. Also das sieht man definitiv in Euros. Wir sehen es aber auch mehr, dass wir der Einkauf nicht mehr so sehr in Standorten denkt, sondern global. Das spürt man, wenn man in den Standorten ist und natürlich auch durch die Treffen, die wir haben. Also es gibt dann auf Warengruppenebene natürlich Austausch und Treffen. Die Warengruppenmanager treffen sich. Und es ist einfach wichtig, dass man sich löst von einer Standortdenke mehr zu einem globalen Blick. Und das spüren wir dann auch beim Thema oder bei der Kultur, ja, und der Zusammenarbeit. Und es macht Spaß. Es ist wirklich eine hochmotivierte Mannschaft, die ich da erlebe tagtäglich und die hochmotiviert ans Werk gehen. Und es macht einfach Spaß, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten dann.
Das glaube ich. Das klingt auch toll. Super. Dankeschön.
Ja, dann werfen wir jetzt einen engeren, tieferen Blick auf den indirekten Einkauf bei Ihnen, Herr Gistner. Sie haben den indirekten Einkauf ja in die Hub-Struktur überführt. Was waren denn hier so die zentralen Beweggründe für diese Entscheidung?
Ja, also da muss man auch nochmal zurück in das Jahr 2019 vielleicht, wo wir uns damit sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Und damals war der Nicht-Produktionsmaterial-Einkauf dezentral organisiert. Ja, und das gab dadurch keine oder nur nicht durchgehend konzernweite Koordination der Themen. Die Standorte haben für sich die Themen bearbeitet und dadurch gab es einfach sehr viel dezentrale Entscheidungen, die zwar für die Standorte gut waren, aber nicht immer optimal für die Gruppe. Und das Ziel war natürlich, das zu verbessern und natürlich auch ressourceneffizient einzusetzen. Was wir gemacht haben, ist tatsächlich zwischen den die einen Hub zu gründen. Also wir haben im Prinzip Kapazitäten wirklich gebündelt, in Nordamerika zum Beispiel aus zwei Standorten eingemacht und in Europa auch einen Hub gegründet und dort auch Kapazitäten verschoben, um so im Prinzip wirklich auch mehr Experten zu schaffen, weil es einfach schwer ist, wenn man einen Standort hat, dann für 12 unterschiedliche Warengruppen die Expertise mit 2 Mitarbeitern abzubilden. Und dadurch, dass wir natürlich jetzt im Hub-Konzept wirklich Experten haben auf Warengruppenebene, die dann sozusagen die unterschiedlichen Standorte bespielen können, dann hilft einem das einfach, zielgerichtet unterwegs zu sein. Man muss natürlich bedenken bei so einem Konzept, man muss mehr präsent sein, ja, in den Standorten. Man muss, das heißt, es kommt eine höhere Reisetätigkeit und natürlich auch mehr Abstimmungsaufwand mit sich. Also das muss man berücksichtigen. Wir haben aber einfach festgestellt, dass uns das schon mehr geholfen hat. Und natürlich ist so eine Veränderung erstmal, muss man auch Überzeugungsarbeit leisten, wenn man so einen Weg gehen will. Aber wir haben wirklich festgestellt, dass das für uns der richtige Schritt war. Was wir auch gemacht haben im Zusammenhang von dem Purchase Next NPM-Konzept, ist, dass wir ein Shared Service Center in Warschau, also das schon gab, aber auch für den Einkauf genutzt haben. Das heißt, stark operative Tätigkeiten haben wir eigentlich dort gebündelt. Das heißt, so Tätigkeiten wie Bearbeiten von Bestellanforderungen oder die Bestellbestätigungen einpflegen, Rechnungsprüfung oder auch Stammdatenpflege, inzwischen auch kleinere Verhandlungen, machen wir über dieses Shared Service Center. Und das ist im echten Benefit. Es sitzt bei uns, wie gesagt, in Warschau und hilft uns da auch effizienter zu werden.
Okay, ja, spannend. Wie stellen Sie denn sicher, dass die drei Standorte effizient zusammenarbeiten?
Also zwischen den Hubs, ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass wir die Berichtslinie geändert haben. Das heißt, die Mitarbeiter in den Hubs oder in den Standorten berichten dann auch in das Hub hinein. Das heißt, die Berichtslinie, die ist halt schon auch wichtig. Ja, wie setze ich das in Summe auf? Und dann glaube ich halt auch da wieder, dieser persönliche Austausch ist wichtig. Das heißt, man muss sich regelmäßig treffen, virtuell, aber natürlich auch in Präsenz. Das heißt, so diese globale Kommunikation, die nimmt bei uns schon sehr viel Zeit ein. Ja, und ist aber extrem wichtig, dass man sich auch zu Workshops immer wieder trifft, auch ehrlich macht und sagt, was läuft gut, was läuft nicht gut. Ja. Und auch Feedback einholt von den Standorten und sagt, Mensch, was fällt euch auf, was läuft nicht gut? Und mir ist immer lieber, man sagt offen, was nicht gut läuft und wir haben die Chance, die Dinge dann anzugehen, als es läuft dann in Summe nicht gut. Von daher das offene Wort ist da, glaube ich, auch echt wichtig, um in Summe den Einkauf auf eine neue Stufe zu heben.
Ja, okay. Glaube ich auch. Können Sie uns verraten, gibt es bereits so Lessons learned, die aus der Umstellung heraus?
Ja, also was wir gelernt haben ist, es gibt da nicht das perfekte Konzept. Man muss gewillt sein, am Konzept immer wieder zu feilschen und es weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn man feststellt, eine Entscheidung, also es muss ja nicht die große sein, sondern Teilaspekte, die waren nicht ganz richtig, das immer wieder ehrlich zu machen, zu schauen, was lief jetzt nicht gut, das anzupassen und dann zu korrigieren, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft. Wenn ich nur versuche, jetzt aus der Zentrale heraus, als großer Zampano, die Welt zu verändern, dann ist es schwierig. Wir haben starke Standorte und ich glaube, die mitzunehmen und auch einzubinden in so einen Prozess ist sehr, sehr wichtig. Trotzdem braucht es natürlich klare Aufgaben und auch Rollenverteilung. Also die ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und natürlich, eben diese Workshops für Zusammenarbeit und einmal wieder hören, auch mal nicht nur mit den beteiligten Personen im Einkauf vor Ort sprechen, sondern mit dem Geschäftsführer am Standort, mit dem CFO, mit dem Werkleiter, mit auch anderen Funktionen, hilft, um zu sehen, was läuft und was läuft nicht gut. Ja, also für mich ist das Thema Kommunikation da immer ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Okay, vielen Dank.
Ja, ist ja echt total spannend, wie vielfältig der Trumpfeinkauf aufgebaut ist. Und es ist auch total spannend, wie wir immer wieder feststellen, wie unterschiedlich die Einkaufsorganisationen in Unternehmen doch immer wieder aufgebaut sind. Das ist echt interessant. Jetzt würde ich trotzdem aber noch mal einen kleinen Schritt wieder rauszoomen. Sie hatten gerade auch noch mal das Wort Kommunikation erwähnt und bereits vorher Koja angesprochen. Es gibt bei Trumpf dieses groß angelegte oder aufgesetzte Krisenkommunikationsprogramm Koja. Können Sie hier vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen? Worum geht es genau und wie ist da auch der Einkauf integriert? Mhm.
Genau, also unser Krisenkommunikationsprogramm Koja spielt also jetzt in der aktuellen Phase, habe ich ja schon gesagt, wirklich eine wichtige Rolle. Ist ein wichtiges Projekt und in dem spielt natürlich der Einkauf auch eine zentrale Rolle. Also zum einen ist der Einkauf Teil von dem Kernteam, also ich persönlich, indem wir ja Maßnahmen initiieren und vorschlagen, die wir dann auch umsetzen. Für mich liegt der Fokus in dem Programm stark auf den Sachkosten. Wir haben da verschiedene abgestufte Maßnahmen, die wir eingeführt haben, um eben Sachkosten zu reduzieren. Also besonders große Hebel haben wir dann natürlich bei Logistik, IT, Reisen, aber auch Professional Services und sind zum Teil schon auch harte Maßnahmen. So gerade beim Thema Travel, dass wir Reiseklassen reduzieren oder auch Reisen ganz lassen, also da deutlich reduzieren. Mhm. Aber es hilft uns halt, die Sachkosten deutlich zu senken. Und eine ganz wichtige Frage, die wir uns immer stellen, ist, dient es dem Kunde? Ja, also was haben unsere Kunden davon, wenn wir das jetzt tun? Und deswegen spielt der Einkauf da zunächst mal auch stark eine Rolle, die nach innen wirkt, ja, um also zu gucken, dass die Organisation Sachkosten reduziert. Ja. Natürlich kommt für den Einkauf auch in der Kommunikation nach außen eine sehr wesentliche Rolle hinzu, gerade in Krisenzeiten, weil es immer darum geht, natürlich irgendwie eine gute Balance zu finden zwischen Einsparung und natürlich aber auch guten Beziehungen, weil Teil unserer Lieferanten sind natürlich auch, Kunden. Also nicht nur irgendwelche Lieferanten, sondern sind auch Kunden. Und man muss schon sagen, wir pflegen schon enge Partnerschaften und haben damit natürlich auch eine gewisse Verantwortung für unsere Lieferanten. Und deswegen ist auch da, sag mal, der Einkauf spielt eine sehr wichtige Rolle, um auch zu kommunizieren zu den Lieferanten, wie entwickelt sich die Situation bei Trumpf. Ja, also ist es schon so, dass wahrscheinlich für viele Lieferanten von Trumpf wir ein Stück weit Signalwirkung haben als Kunde und sie sich auch wie die Konjunktur entwickelt. Ich glaube, wir erkennen immer recht früh, in welche Phase wir jetzt kommen und geben es dann auch weiter. Wir haben zum Beispiel einmal im Jahr einen Lieferantentag, den wir nutzen, um immer abwechselnd, also ein Jahr digital und dann einmal in Präsenz über Trumpf zu sprechen. Das tun wir sehr transparent. Sind ja rein von der Rechtsform gar nicht verpflichtet, so einen tiefen Einblick zu geben. Mhm. Wir haben aber für uns entschieden, schon seit vielen, vielen Jahren, sehr offen auch über unsere Ergebnissituation zu sprechen, weil wir glauben, dass diese Offenheit uns hilft, besser, also unseren Lieferanten auch besser hilft, zu verstehen, was es jetzt braucht, ja, um gemeinsam dann auch schwierige Phasen zu durchstehen. Weil ich sage halt immer, man ist gemeinsam erfolgreich. Also man geht gemeinsam durch schwierige Phasen und da braucht es dann auch Einsatz von allen und dann kommen aber auch wieder gute Zeiten. Und deswegen ist gerade beim Thema Kommunikation auch nach außen jetzt Richtung Lieferanten natürlich der Einkauf sehr gefragt.
Ja, absolut. Lässt du das so ganz grob über den Daumen peilen, wie viele Lieferanten Trumpf hat?
Also wir haben einige tausend Lieferanten, also natürlich auch kleinere dabei, also 17.000 Lieferanten, die wir haben bei Trumpf, wobei natürlich da auch kleinere Lieferanten dabei sind, aber es sind schon auch wirklich mindestens 300 große Lieferanten, die wir haben, strategisch wichtige Partner für uns.
Ja, das ist natürlich auch eine ganze Menge, die man dann im Blick behalten muss, gerade wenn es um so Kommunikationsthemen geht. Aber ja, jetzt sind wir schon bei dem Thema Krisen und auch bei Lieferanten oder Lieferketten. Wie sieht es denn beim Thema Risikomanagement bei Ihnen aus? Haben Sie da bestimmte Tools oder Methoden im Einsatz, die Sie da nutzen?
Also wenn wir über das Risikomanagement sprechen, dann machen wir das natürlich schon seit vielen Jahren, dass wir versuchen, Risiken zu erkennen. Also wir bewerten unsere Lieferanten und versuchen eben auch Maßnahmen zu definieren, wie können wir uns absichern, wenn es ein Risiko geht, und gucken uns natürlich verschiedene Risikofelder an. Mhm. Also zum einen natürlich, wie ist die finanzielle Stabilität von unseren Lieferanten, wie ist die wirtschaftliche Lage unserer Lieferanten. Wir gucken uns natürlich auch an, gibt es geopolitische Risiken, gibt es irgendwie internationale Konflikte, Sanktionen, gibt es irgendwelche Risiken durch Naturkatastrophen, auch durch Klimaveränderung, was übrigens immer mehr ein Thema wird, das sich auf die Lieferketten auswirkt. Und so versuchen wir eigentlich, die Lieferanten in eine Risikoklasse zu bewerten, um dann zu sagen, okay, was brauchst du für eine Strategie? Die Chip-Krise hat das nochmal ein Stück weit verändert. Also die Schwierigkeiten auf der Elektronik-Halbleiterseite haben dazu geführt, dass wir das Thema Supply Chain Resilience heute nochmal zusätzlich machen und dort wirklich gezielt Teile segmentieren auf Materialnummern-Ebene und dann versuchen, anhand einer sehr bewussten Strategie, wie muss ich jetzt eigentlich vorgehen? Also brauche ich eine Second-Source-Strategie für das Teil? Brauche ich die Option für Redesign oder muss ich auch gezielt Bestandsaufbau machen? Da muss man natürlich immer die Balance finden, weil nur durch hohe Lagerbestände hat man ein massives Working Capital Problem. Ja. Aber wir versuchen im Prinzip die Materialnummern sehr gezielt zu analysieren, um dann fundiert Entscheidungen treffen zu können, also um Risiken zu erkennen, weil das Ziel ist, trumpfisch ein Unternehmen, das Wirtschaftszyklen durchläuft, es geht hoch und runter. Und das Schwierige ist immer, so eine Supply Chain mitzunehmen in diesen Phasen des Hoch- und Runters. Ja, also das Hochfahren und Runterfahren. Und da muss man aber sehr unterschiedlich vorgehen. Und das ist für uns eigentlich so das Wichtige, warum wir sagen, Supply Chain Resilience hat für uns massiv an Bedeutung gewonnen, neben dem klassischen Risikomanagement.
Ja, doch, macht ja absolut Sinn. Und klar, diese Zyklen, da müssen die Lieferanten dann auch mitmachen wollen und können. Das stimmt. Ja, danke schön.
Ja, dann kommen wir auch zum nächsten Block, Herr Kistner. Sie hatten es vorhin auch schon kurz angesprochen, das Thema Kostenreduktion. Wo sehen Sie denn da das größte Einsparpotenzial, ohne dass die Qualität oder Innovationskraft von Trumpf beeinträchtigt wird?
Genau, also zum einen haben wir ja vorher schon gesagt, wir gucken uns natürlich die Sachkosten an, jetzt gerade in der Phase. Das heißt, wir versuchen, man kann sagen, gerade den Gürtel enger zu schnallen. Ja, also das heißt, und es macht schon was aus beim Unternehmen wie Trumpf mit 19.000 Mitarbeitern, auch bei einem Einkaufsvolumen, 1 Milliarde Nicht-Produktionsmaterial, Einkaufsvolumen, das ist schon viel und da fahren wir natürlich gerade konsequent runter. Ja, und bei den Produktionsmaterialkosten, die 2 Milliarden, auch da versuchen wir uns sehr gezielt die Kostensituation anzugucken. Natürlich sind Ausschreibungen hier für uns ein ganz wichtiges Mittel. Wettbewerb ist ein sehr wichtiger Hebel. Wir versuchen aber, ich habe das Wort Partnerschaften vorher angesprochen. Das heißt, wir versuchen gemeinsam mit den Lieferanten zu arbeiten. Es gibt schon Lieferanten, die bereit sind, da auch sich mit uns auf eine Reise zu begeben. Das heißt, wir arbeiten an Kostenroadmaps gemeinsam, machen immer wieder Review. Und gibt es tolle Beispiele, wo, sagen wir, auch die Technologie weiterentwickelt wurde, auch im Sinne der Kosten, ja, und man gesagt hat, okay, durch innovative Ansätze, wie kann ich die Kostenstruktur senken? Und da spielt natürlich unser Kostensharing, das wir haben, eine wichtige Rolle, wenn wir da mit unseren Lieferanten gemeinsam an dem Thema Kosten arbeiten. Weil was man schon sagen muss, ist, 2/3 unserer Gesamtkosten entfallen eben auf irgendwie Zulieferteile. Ja? Und deswegen, um sicherzustellen, dass wir wettbewerbsfähig sind, also wir sind sicherlich ein Unternehmen, das für Technologie steht, aber um sicherzustellen, dass wir einfach wettbewerbsfähige Produkte haben, müssen wir schon sehr konsequent an dem Thema arbeiten. Ja? Und deswegen, globaler Wettbewerb ist für uns wichtig. Wir versuchen auch immer stärker das Thema Best-Cost-Country-Sourcing zu treiben, also das heißt jetzt gar nicht nur China, aber eben zu schauen, was ist der richtige Markt für welches Produkt. Und das ist zum Beispiel im Warengruppenmanagement halt auch eine zentrale Fragestellung, der wir nachgehen. Das heißt, in dieser strategischen Arbeit, also ich muss ein Stück weit die Warengruppenmanager freispielen, um solche Fragen auch sinnvoll beantworten zu können. Ja, also wo source ich wie strategisch richtig, ohne dabei, das ist immer wichtig, Kompromisse einzugehen bei Qualität und Lieferperformance. Ja, also, weil am Ende ist es ja ein Kundenversprechen, das wir unseren Kunden geben. Trumpf, die Marke steht für Top-Qualität, einen hohen Innovationsgrad und am Ende auch Zuverlässigkeit bei der Performance. Und da brauche ich natürlich ein Lieferantennetzwerk. Das heißt, man muss da schon verantwortungsvoll mit umgehen und darf sich nicht vom schnellen Euro irgendwie treiben lassen, aber man muss das eben gut abwägen, also Risikodiversifizierung, um dann eben zusammenfassend ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber es gibt tolle Beispiele und deswegen sage ich auch immer, der Einkauf muss ein Stück weit Challenger sein, nach intern, also auch Richtung Entwicklung, Produktion, aber auch ganz klar Richtung Lieferanten und ich erwarte von jedem, ob das die Mitarbeiter sind, aber natürlich auch von unseren Lieferanten, dass sie sich diese Themen mit uns annehmen.
Ja, okay. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Wie würden Sie, oder können Sie uns da noch einen tieferen Einblick geben in die internen Abläufe? Also gerade bei dieser strategischen Kostensenkung, wie arbeitet da der Trumpf-Einkauf mit anderen Abteilungen zusammen?
Also für uns geht es in der Entwicklungsphase schon los. Also wir haben Projekteinkauf als Schnittstelle zwischen Einkauf und Entwicklung, der versucht, schon mal die ganzen strategischen Ideen und Ansätze, die wir haben, aus dem Einkauf in die Entwicklungsprojekte einfließen zu lassen. Ja, und auch das Kostensharing, habe ich schon angesprochen, spielt eine wichtige Rolle auch in der Entwicklungsphase. Das heißt, wir machen auch manchmal Workshops am noch in der Entwicklung befindlichen Produkt und überlegen schon, wie kann ich jetzt in der frühen Phase durch Redesign hier nochmal intelligente Ideen zur Kostensenkung einfließen lassen. Ja. Und dann ist natürlich so, dass wir versuchen, wirklich durch die Anfragen, die konsequent über den Einkauf laufen müssen, natürlich da auch gut Einsparungen zu realisieren, also durch Ausschreibungen. Und nochmal, um das Zusammenspiel mit den anderen Abteilungen anzusprechen. Wir haben im Warengruppenmanagement, das sind immer zum einen ein Einkäufer, Einkäuferin und aber dann auch einer aus der Technik. Also okay. Immer im Duo sozusagen. Und ich glaube, dass diese Kombination echt eine Stärke von uns ist, dass wir auch, ich sag mal, einen Kollege aus der Entwicklung oder eine Kollegin aus der Entwicklung bei uns mit an Bord haben in den Warengruppen, die dann halt auch gezielt nochmal Hinweise geben. Glaube ich, ist für uns echt ein Benefit, dass wir diese Kombination aus Entwicklung und Einkauf haben und es hilft uns eben auch in der Entwicklung besser anzudocken.
Spannend, ja, okay. Ja, gerade diese Tandem, ich nenne es jetzt mal diese Tandems, gibt es das schon lange? Machen Sie das schon lange dann so auf diese Art und Weise?
Das machen wir tatsächlich schon länger so. Wir entwickeln das aber immer wieder weiter und überlegen uns, wie können wir noch, weil natürlich so ein bisschen die Herausforderung, die Entwickler sind nicht 100% freigestellt für dieses Thema. Okay. Und in einer Phase wie jetzt, wo wir natürlich auch Kapazitäten, indem wir jetzt einfach auch Stunden abbauen müssen zum Teil und die Leute nicht immer verfügbar sind, führt natürlich dazu, dass man stark priorisieren muss. Und das ist schon eine Herausforderung aktuell, aber wir haben diesen Grundsatz, fahren wir schon länger und fahren sehr, sehr gut damit. Ja. Und genauso versuchen wir natürlich auch in den Nicht-Produktionsmaterialwarengruppen, dass wir halt sagen, okay, wir haben in der IT, im Zentralbereich Logistik und wir haben dort gemeinsam Workshops, um eben gemeinsam die Strategien zu erarbeiten und dann auch gemeinsam umzusetzen. Also das spielt für uns schon eine sehr wichtige Rolle, diese Kombination immer aus Fachbereich und Einkauf.
Ja, okay. Ja, sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, und dann noch die abschließende Frage. Welche aktuellen Trends sehen Sie denn im Einkauf?
Also da muss man natürlich ganz klar die Digitalisierung nennen und natürlich das ganze Thema KI. Glaub mir, stehen da noch sehr am Anfang. Es gibt da viele Möglichkeiten. Ich selber versuche auch möglichst viel mit ChatGPT oder Copilot, natürlich so, wie es immer aus Informationssicherheitsgründen geht. Aber das ein Stück weit auch vorzuleben in der Mannschaft und haben erste Piloten jetzt Richtung KI. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele spannende Themen, die man ansetzen kann und machen kann. Also ich glaube, das wird uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen und sehe da großes Potenzial. Dann zweitens glaube ich natürlich, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit und ESG an Bedeutung gewonnen hat. Es ist nicht nur, dass es um Nachhaltigkeit geht, sondern natürlich auch um Regulatorik, die für mich ehrlicherweise manchmal auch ein Pain ist. Aber es hilft nichts, man muss sich dem stellen und gucken, wie man es sinnvoll umgesetzt kriegt, möglichst schlank in der Organisation. Und dann ist natürlich so, was wirklich ein Trend ist mit den geopolitischen Unsicherheiten umzugehen. Ja, deswegen sind resiliente Lieferketten echt wichtig. Ich habe es zu Beginn ja beschrieben, auch wie sich da vielleicht auch das Geschäftsmodell ändert oder die wirtschaftlichen Zyklen. Und es geht darum, den Einkauf so aufzustellen, dass wir widerstandsfähige Supply Chains haben. Ja, also das, glaube ich, bleibt ein wichtiger Trend. Und abschließend für mich, ich glaube, der Einkauf hat die letzten Jahre schon eine Bedeutung gewonnen, gerade durch die Chip-Krise. Das ist gut und wichtig. Aber es geht auch darum, die richtigen Leute an Bord zu haben. Das heißt, so dieser Kampf um Talente im Einkauf muss ein wichtiges Thema sein. Ja, und geht natürlich darum, auch ein Umfeld zu schaffen, in dem Leute gerne arbeiten, in dem sie das Gefühl haben, sie können sich entfalten und haben auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und ja, so glaube ich, ist wichtig, den Einkauf da weiterzuentwickeln und zu gucken, dass man ein gutes Umfeld schafft, auch für die Kolleginnen und Kollegen im Einkauf.
Okay, da hätte ich jetzt nochmal zu zwei Punkten nochmal eine kurze Nachfrage. Einmal zum Thema KI. Können Sie da was verraten, in welchen konkreten Anwendungsbereichen Sie da erste Piloten fahren?
Also wir haben tatsächlich eine Verhandlungs-KI-Lösung im Einsatz gehabt. Das ist für kleinere Ausschreibungen, die dann eigenständig per E-Mail eine Anfrage gemacht hat beim Lieferant. Der Lieferant hat geantwortet und dann hat man quasi per E-Mail verhandelt. Also es war so ein erster Use Case, der wirklich gut war, um auch mal zu zeigen, was möglich ist und auch ganz gute Ergebnisse gezeigt hat, erstaunlicherweise. Und das ist so das eine. Ich glaube, dass beim ganzen Thema Vertragsmanagement auch sehr viele Möglichkeiten bestehen und wir da auch jetzt stark mit KI arbeiten. Das heißt, gerade so das Vergleichen von allgemeinen Geschäftsbedingungen mit unseren Einkaufsbedingungen und so weiter, da kann ich heute mit KI wirklich viel machen. Und jetzt auch, was wir stärker machen, ist beim Thema Warengruppenmanagement, also das ganze Thema Verhandlungsvorbereitung ist für uns sehr wichtig, sich möglichst gut auf eine Verhandlung vorzubereiten. Und da geht es ja auch darum, möglichst viele Daten zusammenzutragen und auszuwerten und eine Empfehlung auszusprechen, was gilt jetzt für die Verhandlung. Und da sehe ich auch sehr großes Potenzial und haben da schon erste Piloten jetzt, wo wir sagen, ich habe eine KI, die mir meine Ablage durchsucht und das Internet und eben analysiert, welche Daten sind relevant für die Verhandlungen, wann ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt für die Verhandlungen, wenn sie von uns getriggert wird und natürlich auch argumentativ, ja, man da viel machen kann. Und von daher sehe ich da den Einkauf wirklich als sehr spannendes Einsatzgebiet.
Ja, auf jeden Fall. Doch, das klingt auch sehr spannend. Ja, und dann noch die zweite Frage, der von Ihnen angesprochene Kampf um die Talente. Wie macht das der Trumpfeinkauf? Also wie kommen Sie an die Talente? Was sind Ihre Benefits, mit denen Sie locken?
Also ich bin ja auch durch Studium eingestiegen eigentlich und ich glaube, das ist eine ganz wichtige, da geht schon los quasi, also ein Stück weit Präsenz an den Hochschulen zu haben. Wir gehen zum Beispiel immer wieder auf Hochschulmessen und da sind auch dann immer Kollegen aus dem Einkauf dabei, die dann als Vertreter vom Einkauf da sind. Das heißt, dort schon zu connecten, Praktika anzubieten oder auch über Einstiegsmöglichkeiten nach dem Studium zu sprechen, sind sehr, sehr wichtig. Und dann bin ich beispielsweise beim BME aktiv, also bin im Vorstand der Region Stuttgart und versuche da natürlich auch ansprechbar zu sein für Interessenten von Trumpf. Und dann glaube ich, dass wir, müssen wir noch mehr machen, glaube ich, Social Media für uns auch nützen. Ich glaube, das Thema ist extrem wichtig. Trumpf macht das, glaube ich, schon ganz gut. Aber wir im Einkauf können da noch ein bisschen nachlegen und auch gucken, dass die Funktion Einkauf, also von Trumpf, im Social Media aktiv ist. Ja? Und als Schwabe ist man da vielleicht mal zurückhaltender und tut sich schwer, so ganz immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da auch zeigt und so eine Informationsmöglichkeit bietet für Talente. Und dann ist natürlich auch extrem wichtig, die bestehenden Mitarbeiter zu halten und auch weiterzuentwickeln. Und manchmal ist ja auch so, wenn jemand einsteigt, entwickelt sich dann ein Talent daraus. Ja, das heißt, ich glaube, was wir auch bei Trumpf erkannt haben, ist, dass wir Potenzialträger finden oder entdecken müssen und die dann auch weiterentwickeln müssen. Und Trumpf hat da gute Möglichkeiten. Also Potenzialträger bei Trumpf können beispielsweise eine Fokusgruppe durchlaufen, indem sie ein Jahr neben ihrem Job sozusagen ein Thema für den Vorstand bearbeiten und dadurch natürlich den Vorstand kennenlernen und auch neue Funktionen kennenlernen, ja, die man sonst nicht so kennenlernt. Ich habe das auch durchlaufen und habe damals das Thema Arbeitsplatz der Zukunft und es war für mich auch ein spannendes Thema und hatte halt die Möglichkeit, dann auch direkt an Vorstand zu berichten und hat mir meine Entwicklung auf jeden Fall auch geholfen.
Ja, das glaube ich. Das klingt tatsächlich sehr spannend. Nee, super. Vielen lieben Dank.
Herr Gister, mir ist noch eine Frage jetzt eingefallen, gerade nochmal zurückkommen zum Thema KI bei Ihnen dann im Einkauf. Wie kann man sich das vorstellen von der Organisation? Haben Sie da eine Art Arbeitsgruppe, die sich dann auch neue Tools anschaut und Strategien überlegt? Oder wie setzen Sie das um?
Also wir haben ja den Zentralbereich Einkauf, der für die ganzen IT-Systeme, Prozesse und Tools zuständig ist. Und die Kolleginnen und Kollegen, die haben genau den Job, sind auch rausgelöst aus dem Einkäufertum sozusagen und beschäftigen sich wirklich mit den Tools und Systemen. Und die machen sich viel Gedanken über das Thema KI. Ja, aber Ich sage auch immer, es kann jeder Vorschläge einbringen und sich einbringen in die Diskussion. Das tun die Kolleginnen und Kollegen auch. Ich glaube, denen geht es immer zu langsam. Das heißt, die haben viele Ideen und sagen wir auch mit Copilot kann man oder ChatGPT, da gibt es verschiedene Tools, kann man einfach auch Dinge ausprobieren, ja, und so schon mal testen. Und das ist mir auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur immer warten, bis ein fertiges Tool da ist und man übergibt sozusagen, sondern jeder versucht für sich auch schon mal Dinge auszuprobieren, um da rangeführt zu werden. Und wenn ich einfach selber mal mit Copilot oder ChatGPT oder anderen KI-Lösungen einfach Dinge ausprobiere, denen einfach mal eine Frage stelle oder ich kriege eine E-Mail vom Lieferant und muss dann aufpassen, wie gesagt, mit Informationssicherheitsthemen. Aber wie kann man jetzt da sinnvoll antworten? Oder einfach mal ein paar Dinge simuliere, dann werde ich da einfach gut rangeführt. Und das finde ich halt neben den Tools, die es gibt, auch wichtig, das ganze Thema Mindset und so eben die Kolleginnen und Kollegen ranzuführen.
So, also ja, offen sein für Neues, einfach mal probieren. Und ja, das ist doch eine coole Herangehensweise, ja.
Auf jeden Fall.
Super. Ja, vielen Dank, Herr Kistner. Ja. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Schön, dass Sie dabei waren. Und ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast sehr gerne auf den einschlägigen Plattformen und folgen Sie uns auf LinkedIn. Das würde uns sehr freuen. Ja, dann nochmals vielen Dank und bis bald.
Das war Einkaufssache, der Podcast für Einkauf und Supply Chain Management von Beschaffung aktuell. Eine Produktion der Konradin Mediengruppe. Redaktion und Moderation Alexander Gölz und Yannick Schwab.